Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und ich habe Redebedarf zu One Piece Staffel 2, die frisch diese Woche bei Netflix gestartet ist. Und deswegen habe ich mir heute meinen Strohhut-Kollegen Jan Felix ins Podcast-Studio eingeladen. Hallo Jan Felix.
Hallo Max, freut mich dabei zu sein.
Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe mich mal passend gekleidet und habe auch heute ein One-Piece-Shirt an. Aber keine Sorge, meine One-Piece-Liebe wird auch noch hörbar, glaube ich, erlebbar gemacht heute. Jan Felix, zum Einstieg mal meine Frage an dich. Staffel 2 der Realserie hat uns ja sehr lange warten lassen. Mhm. Wie groß war jetzt deine Vorfreude vorab oder ist der Hype im Laufe der 2,5 Jahre abgeflacht?
Na, ich glaube, wie jeder Hype ist er natürlich so ein bisschen abgeflacht, aber ich habe mich schon sehr drauf gefreut. Das ist ja eine der größten Netflix-Serien und sie hat mich damals sehr überrascht, weil es gibt einige Beispiele an Anime-Verfilmungen, die bei denen Netflix involviert war, die jetzt nicht gerade beliebt sind bei Fans. Generell ist es, glaube ich, eine schwierige Sache, eine Anime- bzw. Manga-Vorlage zur Realfilmserie zu machen, und das war für mich einfach ein Beispiel, das sehr gut funktioniert hat, das auch genau, wo die Macher wirklich so ein Augenmaß dafür hatten, was die Fans sehen wollen und einfach so eine Liebe für den allgemeinen Freibeuter-Wahnsinn dieser Serie ja, quasi bewiesen haben.
Ja, ich hatte tatsächlich so ein paar Befürchtungen jetzt vor Staffel 2, dass sie eher nur so ein Zwischenstück wird und weniger für sich steht, bevor es dann eigentlich erst so ab Staffel 3 wirklich ans Eingemachte geht, weil das ja auch nur ein Teil von einer größeren Geschichte ist, die zweite Staffel. Ob das der Fall ist, das klären wir gleich. Mhm. Auf jeden Fall, wir beide haben von der Binge-Binge-Frucht genascht und haben die zweite Staffel schon komplett gesehen. Vielleicht auch mehr als einmal. Mhm. Und gemeinsam mit euch segeln wir jetzt ab auf die Grand Line. Ja, knapp 2,5 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir beide hier im Podcast über Staffel 1 geschwärmt haben. Die Wartezeit auf Staffel 3 wird hoffentlich wesentlich kürzer ausfallen. Aber für alle, die sich nicht erinnern, wollen wir vielleicht nochmal uns beide kurz abholen. Du hast es eben schon ein bisschen angerissen, wie wir beide denn zu One Piece Staffel 1 stehen.
Also, wie gesagt, ich bin eigentlich begeistert von Staffel 1. War damals auch begeistert von Staffel 1. Das ist einer der wenigen Beispiele, die als Anime-Adaption für mich funktioniert haben, weil sie einfach so den Geist der Vorlage aufgegriffen haben, weil man auch sehen konnte, dass die Macher wie auch die Schauspieler, also Iñaki Godoy zum Beispiel irgendwie so als Ruffy oder Luffy, da unglaublich viel Spaß reingebracht hat, das Casting auch einfach sehr gut funktioniert hat. Also ich fand aber wirklich so auch irgendwie Tess Skylar als Sanji oder McEnyu als Zoro.
Die haben sehr gut harmoniert.
Ja, total. Die haben sehr gut harmoniert und die haben vor allem den Kern ihrer Figuren auch darstellen können. Also was war irgendwie bei Zorro so das schweigsame, brodelnde ist bei Sanji halt irgendwie so dieses Geschwätzige und irgendwie so ein bisschen herablassende und
bisschen weniger flirtend als in der Vorlage.
Ja, genau. Das haben sie ein bisschen entschärft dann alles und so. Aber das hat für mich einfach super funktioniert. Da war einfach sehr viel Herz dabei und ich glaube, das war für mich das Hauptargument quasi, warum ich das auch Staffel 1 einfach so geliebt habe.
Ich fand sie auch extrem unterhaltsam. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich tatsächlich auch durch die Live-Action-Adaption erst so richtig zu One Piece gefunden. Mhm. Im Gegensatz zu dir, der seine Kindheit mit One Piece verbracht
ja,
hat.
Ja, wobei ich sagen muss, dass meine Kindheit quasi, so wie viele Kindheiten war, die halt so ein bisschen beliebig, was sozusagen die Anime-Abdeckung anging. So, also ich habe halt irgendwie geschaut, was so im Fernsehen lief und habe das dann quasi mitverfolgt, wann immer ich konnte. So, aber
Ach, schon wieder sind die auf einer neuen Insel.
Oh, ja. Ja, manchmal war es wirklich so. Dann habe ich nicht mehr so richtig durchgeblickt.
Bei mir war es ja Dragon Ball und da, wenn ich da mal, wenn wir in Urlaub gefahren sind oder so, ich mal eine Woche aussetzen musste, dann musste ich dann schnell den Manga mir holen, irgendwo ausleihen, um nachzulesen, was ist in den Folgen passiert, die ich jetzt verpasst habe.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr klassische Erfahrung so für die Zeit, wo das, glaube ich, alles auf RTL 2, ne, am Anime-Nachmittag lief quasi. Und ich muss allerdings gestehen, dass ich quasi, also irgendwann, ich weiß nicht genau, ob es, also es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute tatsächlich, die alle Folgen des One Piece Anime gesehen haben. Ich gehöre leider nicht dazu und ich versuche seit Jahren quasi meine peinliche Wissenslücke aufzuholen und ich scheitere immer an der Zeit. Also ich müsste wahrscheinlich über die nächsten 20 Jahre pro Tag einfach eine Folge schauen, um diese über 1000-episodige Serie mal aufzuholen.
Ja. Ja. Ich habe es zumindest jetzt bis zum Skypiea heißt es, Skypiea Arc geschafft. Ich zumindest schon mal, was die Live-Action-Adaption angeht, dann bis Staffel 4 schon mal gekommen.
Ja, nicht schlecht. Also ich wollte auch tatsächlich eigentlich jetzt für Staffel 2 nochmal die Anime-Vorlage nachholen, also aufholen, aber habe ich dann leider auch nicht geschafft, das nochmal mir anzuschauen.
Ja. Ich habe mal den Fehler gemacht, es gibt von dem Alabaster-Arc gibt es einen Film, der den kompletten Arc so als Recap zusammenfasst.
Okay,
der hat mich nicht gekriegt.
Ja.
Das ist sehr gehetzt. Also ich glaube, die Live-Action-Adaption wird das besser machen.
Ja, ja.
Genau, heute widmen wir uns aber der zweiten Staffel der Live-Action-Serie, die am 10. März bei Netflix mit allen 8 Folgen erschienen ist. Und um die Diskussion gleich etwas zu strukturieren, wollen wir uns Staffel 2 folgendermaßen anschauen. Wir blicken nochmal ganz kurz auf Staffel 1 zurück. Und weil die Staffel von sich aus so schön strukturiert ist, nehmen wir einmal die 5 Story-Arcs aus Staffel 2 genauer unter die Lupe. Und im Anschluss blicken wir nochmal im Gesamten dann auf Highlights und vielleicht auch Kritikpunkte der Staffel. Und zum Ende geben wir dann einen kleinen Ausblick auf Staffel 3. Und weil wir über die gesamte zweite Staffel sprechen, wird es hier natürlich zu Spoilern kommen. Also seid vorgewarnt. Spoiler zu der Vorlage, die vor 20 Jahren erschienen ist. Genau, bevor wir jetzt aber auf die Grand Line segeln, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir einsteigen, kannst du noch mal ganz grob Staffel 1 umreißen? Was ist passiert? Wo befanden wir uns am Ende der ersten Staffel? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, also leidlich, aber ich versuche es auf jeden Fall. Also es beginnt natürlich mit Ruffy oder Luffy, der auf der Suche nach dem One Piece ist, einem sagenumwobenen Piratenschatz, der von dem nicht weniger sagenumwobenen Piratenkönig Gold Roger irgendwo auf einem riesigen Weltmeer namens
Grand Line,
One Piece wollte ich schon sagen, Grand Line versteckt wurde und davon ist Ruffy quasi besessen.
Und was wird er, wenn er das One Piece findet?
Der Piratenkönig.
Der König der Piraten.
Der König der Piraten, genau. Ja,
sorry.
Genau.
Der musste leider sein.
Ja, genau. Und dafür sucht, also in der Essenz sucht er sich quasi eine Crew zusammen.
Mhm.
Und die besteht auf Umwegen dann am Ende dann tatsächlich aus Sanji, einem Koch.
Das ist das Erste, was man braucht auf dem Schiff.
Ja. Usopp oder Lysop.
Lysop.
Seinem Navigator. Schütze.
Das ist der Schütze.
Genau.
Navigatorin.
Nami ist seine Navigatorin. Und Zorro ist quasi der Schwerttyp.
Der Tank.
Genau, der Tank. So sein Muscle sozusagen.
Genau.
Ja.
Und das fand alles im East Blue, einem Meer, statt. Daher, deswegen hieß es auch die East Blue Saga.
Genau.
Und am Ende wollen sie das East Blue verlassen, um auf die Grand Line zu segeln.
Ja, genau so ist es. Und die Grand Line ist sozusagen in der Vorlage, glaube ich, noch mehr, als es jetzt vielleicht in Staffel 2 rüberkommt. Aber eigentlich auch in Staffel 2 der Adaption kommt es eigentlich auch sehr gut rüber. Es ist ein ganz anderes Pflaster sozusagen. Es ist einfach viel gefährlicher, es ist viel absurder. Da fängt die Geschichte eigentlich auch erst so richtig an. Das East Blue war so ein bisschen so Piraten sein, genau, so Freibeuter sein mit Stützrädern, so ungefähr.
Genau, und jetzt geht's ans Eingemachte. Genau, und weil wir es natürlich mit einer Adaption zu tun haben, beginne ich einmal ganz kurz die Frage zu klären, was denn in Staffel 2 überhaupt adaptiert wird. Eben habe ich schon erwähnt, die erste Staffel hat die East Blue Saga adaptiert. Die Gesamtgeschichte von One Piece wird so in größere Story-Abschnitte unterteilt, die Sagen heißen, die dann wiederum noch in noch kleinere Abschnitte namens Arcs unterteilt ist. Genau, und Staffel 2 nimmt sich jetzt der ersten Hälfte der Alabaster-Saga vor. Die Alabaster-Saga oder auch, ich finde den Namen eigentlich passender, die Baroque-Works-Saga, umfasst im Manga ungefähr die Bände 12 bis 23 und im Anime die Folgen 62 bis 130. Und Staffel 2 verfilmt ungefähr die Hälfte davon, also den Anime bis circa Folge 91. Falls ihr also nach Staffel 2 direkt wissen wollt, wie es weitergeht und im Anime dann quasi direkt anknüpfen wollt, dann solltet ihr bei Folge 92 einsteigen. Genau so, jetzt wollen wir aber einmal kurz die insgesamt 5 Arcs der Staffel uns einmal anschauen und einmal abreißen mit den wichtigsten Storypunkten, Figuren und vielleicht auch Highlights. Fangen wir an mit dem Arc, der nicht auf der Grand Line beginnt, denn die machen natürlich noch einen kurzen Umweg. In der ersten Staffel wurde ja der Loketown Arc eigentlich übersprungen. Deswegen fand ich das eigentlich jetzt schon einen schönen Meta-Kommentar von Nami, wenn sie sagt, als ob wir Loketown auslassen würden. genau, stimmt. Da geht es nämlich, bevor es auf die Grand Line geht, nochmal zum Shoppen nach Loketown, eine große Marinestadt, wo sie dann ihre Vorräte aufstocken wollen. Und das war ein sehr schönes, belebtes Set.
Also, ja.
Fand ich sehr cool ausgemacht, sehr, sehr cool gemacht.
Ja, also es hat mich dann auch gleich wieder reingezogen und mir gezeigt, mit wie viel Liebe zum Detail die Macher da dran gegangen sind, weil Loketown wirklich vibriert vor Leben, würde ich sagen. Ne? Also wie du ja schon gesagt hast, so die Piratencrew setzt da an Land und deckt sich mit Vorräten ein. Also Sanji kauft irgendwelche Riesenfische und Zorro geht los und kauft sich neue Schwerter.
Die er geschenkt bekommen hat. Nein,
genau, gewesen, ne? die er dann letzten Endes...
Weil er einfach so cool ist, dass man ihm die nicht verkaufen kann.
und sie treffen ja auf alte Bekannte, könnte man sagen.
Ja, auf Buggy, den Clown. Genau.
Und Alvida.
Genau, die jetzt mittlerweile eine Teufelsfrucht gegessen hat.
Großartiger
die
Punkt.
Glatt-Glatt-Frucht. Das ist so geil. Was ist ihre Kraft? Sie ist, alles glätscht an ihr ab. Sie
genau,
ist glitschig, kann man einfach sagen.
Sie lässt sie nicht greifen. Und da
sie lässt sie nicht greifen.
genau, sie lässt sich nicht intellektuell nicht greifen. Und da muss ich auch sagen, also das waren für mich vielleicht so die zwei stärksten Punkte, auch gerade in dieser ersten Folge, die ja quasi den Loketown-Arc eigentlich auch abhandelt, so ein bisschen.
Genau.
Einerseits so diese Liebe zum Detail in der Ausstattung. Also wo ich auch fand irgendwie, ich weiß nicht, ob du das genauso empfunden hast, und es gibt ja auch noch einige Punkte, über die wir reden werden, wo ich das auch so gesehen habe, ist, dass so einfach mehr Budget da war, um den Look der Serie jetzt so zu gestalten.
Sie wird viel teurer, ja.
Ja. Das war das eine für mich so in der ersten Folge und das andere war halt so der Witz, der wirklich sehr gut gezündet hat, gerade mit so Figuren wie Alvida. Ja.
Gerade auch so so ein Step-Up von Staffel 1, was so Anime-Craziness angeht, hat man direkt in der ersten Folge schon gemerkt, halt wie zum Beispiel ganz am Anfang gibt's ja diese Szene mit Miss All Sunday, die Barockfirma-Agenten, die da bei der Marine einlaufen und sie dann mit ihrer Dolce Fleur angriffen, die Hände, die überall plötzlich erscheinen, oder halt Alvidas Glattkraft. Ist sehr ungünstig, diese Kraft, wenn man einen Schnupfen hat, auf jeden Fall. Oder halt auch Smoker, den können wir auch noch drüber sprechen, der wird ja damit jetzt eingeführt in der Staffel, und seine Raucharme, das sah ziemlich cool aus, finde ich.
Ja, also Smoker generell eine Figur in Staffel 2, die ich auch, also quasi unter den Nebenfiguren, eine der stärksten fand, auch vom Casting her.
Bin ein bisschen pisst, dass er mehr rauchen darf als Sanji. Weil das ja extra Sanji so ein Ding war in der ersten Staffel, dass er nicht mehr so viel raucht wie in der Vorlage. Und hier hat er jetzt seine 1000 Zigarren ständig.
Ja, genau. Aber auch super umgesetzt, fand ich. Also da gerade so das Kostüm und die Requisiten sind toll. Und Callum Kerr heißt, glaube ich, der Darsteller, spielt den auch wunderbar mit so einer Mischung aus, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, Clint Eastwood und ich weiß gar nicht.
Aber immer so ein bisschen so herablassend.
Ja.
Abgeklärt, abgebrüht.
Ja.
Und seine rechte Hand lernen wir auch kennen, Tashigi.
Genau, ja.
Schwerter-Nerd.
Ja.
Ich nenne sie einfach nur Schwerter-Nerd.
Schwerter-Nerd, die auch erstmal die ja quasi eingeführt wird, wo sie mit Zorro über Schwerter fachsimpelt oder beziehungsweise ihn da aufsucht, wo er gerade versucht, Schwerter zu erstehen, und da kommt sie dann zum ersten Mal vor. Ja.
Also generell auch dieser Logtown-Arc hat viele Überraschungen für Fans, also einfach so auch was die Requisiten angeht, sind da so viele Easter Eggs versteckt, aber halt auch in den Figuren gibt es unglaubliche Überraschungen, wie zum Beispiel ein Gastauftritt von einem gewissen Bartolomeo, der grüne Haare hat und im Anime eigentlich erst, ich glaube, im Dressrosa-Arc ist das.
Ja,
also in der Live-Action-Serie in Staffel 10 müsste er dann erst vorkommen, dass hier quasi schon so der Charakter vorbereitet wird.
Ja.
Macht auch Sinn, weil im Manga oder im Anime sind natürlich auch immer oft Sachen, wenn neue Charaktere eingeführt werden, gibt es dann so, ach ja, rückwirkend waren die dann doch schon irgendwo mal dabei im Hintergrund und haben was miterlebt.
Ja.
Und hier kann die Live-Action-Serie das dann schon direkt zeigen.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein Zeichen der zweiten Staffel, das ich auch besonders schön fand, ist, dass die Serie oder die Macher sich damit trauen, so ein bisschen über die Vorlage hinauszugehen, also ein bisschen mehr so sozusagen zu kuratieren und zu sagen, so, okay, wir können eigentlich das hier irgendwie vielleicht rauslassen, das hier wieder reinmachen. Also es gab natürlich in Staffel 1 irgendwie auch schon sehr viele Dinge, die quasi aus Zeitgründen weggelassen wurden. Aber dass man hier hier hat man so eine spielerische Freiheit irgendwie. Also quasi so Figuren so mit reinzunehmen, weil es einfach irgendwie passt.
Sowas wie der Cameo von Sabo, den man für eine Sekunde im Hintergrund sieht.
Ja, genau. Was du auch mit deinem Adlerauge erkannt hast. Ich habe das beim ersten Mal schauen überhaupt nicht registriert, aber ja. Genau, ja.
Und natürlich Dragon. Dragon war auch cool.
Ja, Dragon war super.
So, jetzt kommen wir, damit wir auch durchkommen zeitlich, den zweiten Arc, Folge 2. Da ist es noch sehr übersichtlich, eine Folge, ein Arc am Anfang, den Reverse Mountain Arc. Genau, jetzt soll es endlich auf die Grand Line gehen, und der einzig sinnvolle Zugang zu diesem Meer ist der Reverse Mountain. Ein riesiger Berg, auf dem Flussläufe aller vier großen Blues in Richtung Gipfel hinauffließen, was dann den jungen Piraten schon mal gutes Segelgeschick abverlangt, kann man sagen. Und als endlich dann wie eine gewaltige Rutsche runter auf die Grand Line gehen sollen, öffnet sich der Schlund eines Wals.
Genau, ja. Und dabei handelt es sich natürlich um niemanden geringeren als Labu oder Laboon.
Laboon, genau. Der große Bruder von Labubu.
Genau. einen riesigen Wal, der einstmals zu einer Piratencrew dazugehört hat, die ihn leider dort zurücklassen musste. Und über die Jahre hat Laboon dann immer mehr, Sehnsucht nach seinen Freunden bekommen und rammt jetzt seinen massigen Schädel immer und immer wieder in den Reverse Mountain, um um zu seinen Freunden zurückzukehren.
Und tragische Geschichte.
Ja, sehr tragische Geschichte. Auch ein, wie soll ich sagen, ein früher Höhepunkt der Rührung.
Ja.
Da. Weil das natürlich irgendwie auch sehr schön aufgearbeitet wird, so seine ganzen Erinnerungen, was da passiert ist, auch mit Hilfe des Leuchtturmwärters, der quasi in seiner Nähe da auch ein bisschen dahin vegetiert und immer versucht, ihn davon abzuhalten, sich da selbst zu verletzen mit seinen Rammattacken und mit ihm, mit so einer riesigen Harpune nach ihm schießt, mit Beruhigungsmitteln.
Ja.
Und ja, also fand ich toll umgesetzt.
Das CGI sah richtig gut aus, finde ich.
Ja.
Und hat mein Herz berührt, der süße Laboum. Laboum. Wir kommen, glaube ich, heute noch öfter mit den deutschen und englischen Namen
auch,
durcheinander.
Ja.
Also wenn Ruffy für ihn singt, das war sehr süß.
Ja.
Weil du es eben schon gesagt hast, dass diese Piratencrew, die er kennengelernt hat, das ist auch wieder ein schöner, eine schöne Überraschung, glaube ich, für Fans. Weil ursprünglich im Anime gab es auch diesen Flashback, da waren das aber halt so generische Piraten, mit denen er zusammen war. Und das wurde halt auch erst viele hundert Folgen später rückwirkend erklärt, dass es die Rumba-Piraten waren, zu denen auch ein gewisser Brook gehörte, den wir hier schon erstmals sehen. Ein Musiker, der später eine Hauptfigur in One Piece wird, aber in etwas anderer Form, ohne Fleisch auf dem Gerippe, als singendes Skelett.
Ja.
Das fand ich halt auch sehr cool, dass sie halt hier so das jetzt schon so vorbereiten. Und jetzt halt auch so, vielleicht auch so ein paar Retcons oder Fehler vom Original vielleicht so ein bisschen ausbügeln, dass das alles harmonischer passt.
Ja, ich frage mich an solchen Momenten eigentlich immer, wie weit sie tatsächlich im Voraus planen. Weil solche Momente suggerieren für mich, dass es irgendeinen gigantischen Plan gibt, der selbst George R. R. Martin irgendwie in den Schatten stellen würde. Wie das alles quasi irgendwann ineinander gefädelt wird.
Mhm.
Aber gute Frage tatsächlich.
Genau, es gab auch eine schöne Side-Story nochmal kurz von Loketown zu sehen in der zweiten Folge. Die möchte ich nur erwähnen, weil das ist das einzige Mal, dass wir diese Staffel wirklich Helmeppo und Corby wiedersehen.
Hm.
Sie sind viel zu kurz in dieser Staffel.
Ja, also ich habe auch irgendwie gedacht, als ich die beiden gesehen habe, so oh.
Ja.
Also, die waren schon ein Herz und eine Seele in Staffel 1 und für mich irgendwie auch so der einer der emotionalen Kerne, die man da kennengelernt hat.
Das ist aber, glaube ich, so ein Ding von One Piece und da habe ich immer so ein bisschen Befürchtung, wie die Live-Action-Adaption das macht, weil in One Piece gibt es Charaktere, die werden eingeführt und dann kommen die so gefühlt alle paar Jahre mal einmal kurz vor. Das kann es ja in der Live-Action-Serie eigentlich schlecht machen, dass du jetzt die Darsteller immer nur für eine Szene alle drei Staffeln zurückholst.
Ja,
mal gucken.
Wird wahrscheinlich ein bisschen gestreamlined, könnte ich mir vorstellen. Was natürlich schade ist, gerade für so Dinge, die einem so aus dem Herzen sprechen, wie die beiden. Aber auf der anderen Seite.
Vielleicht kommt auch einmal ein Spin-off. Hätte ich nichts dagegen.
Das dynamische Duo.
Das Marine-Spin-off. Übrigens auch am Ende gibt es einen interessanten Twist oder eine interessante Enthüllung der Folge. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Da wird nämlich enthüllt, dass Krokus, dieser Leuchtturmwärter, früher auch Schiffsarzt, dass er persönlich Gold Roger kannte und dann so ein bisschen so in die Ferne schaut und sich zu sich sagt, dass Ruffy könnte vielleicht doch der Richtige sein, der das One Piece eines Tages findet auf Laugh Tale.
Mhm.
Und da dachte ich, verraten die jetzt gerade, wo das One Piece ist? In der Serie schon. Ich wusste nicht, dass das so früh, ich meine, im Anime war das nicht so früh bekannt.
Ich kann mich ehrlich gesagt leider, also beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass es da nicht kam.
Mhm.
So die Zuhörer und Zuhörerinnen mögen mich da korrigieren. Aber mir kam es auch so ein bisschen so vor, als war es so ein Move in der Serie, um jetzt nochmal wieder auf das One Piece zu sprechen zu kommen und zu sagen so, okay, also es gibt quasi schon so eine, die Angel wurde quasi ausgeworfen. So, irgendwo gibt es das und wir sind irgendwie schon auf einem ganz guten Weg und wir werden das auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder ansprechen, damit es jetzt nicht.
Und ich meine, wenn man die Vorlage nicht kennt, kann man damit auch gar nichts anfangen. Was ist denn Laugh Tale? Ist
klar.
Ist es ein Ort?
Ja,
ist es ein Land? Ist es irgendwas?
Irgendeine Insel? So.
Ja.
Genau, also ich glaube, vielleicht hatten die Macher so ein bisschen Angst, dass mit dem mit der Ankunft auf der Grand Line das für die Zuschauer, die die Vorlage nicht kennen, so ein bisschen zu groß wird. So, ne? Jetzt ist man auf diesem riesigen Meer und man es gibt diese tausenden Inseln und man weiß irgendwie überhaupt nicht, wo es jetzt weitergeht. Deswegen wollte man vielleicht irgendwie so einen kleinen...
Zumindest so ein bisschen so die Linie. Und die Serie macht auch sehr oft so Parallelen auf zu Gold Roger und Ruffy. Mhm. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Genau, so, jetzt wollen wir über Whiskey Peak noch sprechen.
Oh,
endlich die erste Insel auf der Grand Line. Weil die Grand Line natürlich kein gewöhnliches Meer ist, was man einfach so befahren kann, sondern unberechenbar ist. Deswegen brauchen die Strohhüte einen Lockport, eine Art besonderer Kompass, der sie in Richtung einer Insel, einer nächsten Station führt. Mhm. Von dort aus muss sich dann dieser Kompass neu ausrichten und dann geht es zum nächsten Ziel. Also man kann nicht so seine Route wirklich selbst bestimmen. Genau, und ihr erstes Ziel ist die Western-Insel, nenne ich sie mal. Mhm. Die Kakteneninsel Whiskey Peak, die sehr cool aussieht. Und beginnt halt auch mit einem sehr schönen Gag, weil du hast dann diese Western angehauchte Stadt mit Saloon, wo alle grimmig gucken und dann kommen die Strohhüte an und denken, oh Gott, hier sind alles Auftragskiller. Und dann fängt einer von den Leuten plötzlich an zu grinsen und zu winken und alle sind plötzlich freundlich und herzlich und begrüßen die Gruppe.
Ja, genau. Es fängt an wie in so einem Western-Klassiker und mündet dann quasi in diesen Gag.
Ja.
Und dann geht es natürlich aber auch weiter quasi wie in einem Western-Klassiker, weil natürlich die wahrscheinlich größte Action-Szene der ganzen zweiten Staffel dann folgt.
Ja, Zorro gegen 100 Auftragskiller. Ja.
Und wie großartig umgesetzt.
Das ist so geil.
Ja. Also soweit ich das auch gehört habe, hat McKenyu ja sich quasi ein neues Stunt-Team zusammengesucht oder geholt jetzt endlich für Staffel 2?
Genau, in Staffel 1 war das so ein bisschen das Problem, das habe ich aus Interviews rausgehört. Er ist einfach eine Kampfmaschine, er ist Zorro in echt und das wird ja in Südafrika gedreht und die südafrikanischen Stunt-Leute, die waren nicht schnell genug. Er musste extra seine Bewegungen und seine Schwertkünste drosseln, damit er niemanden verletzt. Mhm. Und er wollte jetzt einfach in dieser ikonischen Szene Zorro gegen die 100 Auftragskiller, dass das richtig knallt, hat er dann halt auch seinen Stuntleute aus Japan einfliegen lassen, mit denen er bei der Verfilmung Rurouni Kenshin schon zusammengearbeitet hat, die auch sein Schwert hieben ausweichen können, weil sie schnell genug sind. Und ich finde, das merkt man.
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also ich fand irgendwie, so die Leute, die die Vorlage kennen, so die werden das wissen. Also er kämpft sich ja quasi da durch ein ganzes Gebäude durch, besiegt 100 Leute auf alle möglichen Arten und Weisen.
Und das ist einfach so witzig, weil er halt die ganze Zeit immer zählt und dann hat er dann diese zwei Frauen, die gerade Lysop und Sanji verführen und knebeln. Und dann guckt er sie nur an und sagt irgendwie 86 und 87. So. Und dann fliegen sie durch die Luft. So.
Also irgendwie so ein großer bombastischer Knall an Action und Witz, der da abgefeuert wird. Und also war auch, glaube ich, eines meiner großen Highlights, diese Staffel.
Ja.
Einfach das auch zu sehen, weil das wirklich, also erstklassig inszenierte Action da ist. Also ich glaube, die großen Zorro-Fans in der Fangemeinde werden sich da sehr freuen.
Ja, von den Bildern her sah das halt auch mehr wie japanische Actionfilm aus.
Ja.
Wenn er dann irgendwie so ein Seil losschneidet und sich dann eine Ebene höher schwingt und das sah ziemlich cool aus.
Ja.
Generell auch hier wieder der Anime Over the Top Wahnsinn wird weitergeführt. Wir haben Igaram, lernen wir in dieser Folge kennen, der ein Haargeschoss hat.
Mhm.
der irgendwie
kleine Pistolen
Perücke.
Genau, in den Locken seiner Perücke versteckt hat.
Genau, die dann auch in so einem Cupcake-Mobil irgendwie durch die Stadt flüchten. Er und Miss, wie hieß sie, bevor ich jetzt Vivi sage?
Miss Wednesday.
Miss Wednesday, wir nennen sie jetzt einfach mal Vivi.
Ja.
Hier ist die Katze schon aus dem Sack an dieser Stelle.
Genau.
In der Story, wie die dann mit diesem Cupcake-Mobil durch die Stadt fahren. Und dann haben wir halt Mr. Five noch in der Folge vorgestellt bekommen, der mit den explosiven Popelgeschossen und seine Assistentin Miss Valentine.
Mhm.
Was war ihre Kraft? Sie kann sich ihr Körpergewicht beliebig
Ja, also es kommt auch nicht unbedingt viel vor, ne? Ihre Kraft. Kommt das nicht irgendwie dann auch später erst vor, als sie dann.
Ja, später nochmal. Also sie kann sich leicht machen wie eine Feder oder schwer wie ein Amboss.
Stimmt, genau. Ja, sie ist so ein bisschen Mary Poppins-mäßig, oder?
Sie fliegt wie Mary Poppins, genau, durch die Gegend, ja, ständig, ne?
Ja, genau. Ja, also Mr. Five ist da super. Und Mr. Eight natürlich auch.
Mr. Five.
Also Mr. Eight.
Ach so, Mr. Eight Igaram, ne?
Genau, ja. Ja, also sein Deckname quasi als Teil von Baroque Works, in die er sich ja quasi eingeschleust hat. Ja, also ich fand da irgendwie, da wird auf jeden Fall eine ganze Menge abgefeuert an Dingen, die man sich da anschauen kann. Und ja, natürlich auch an Mitgliedern der Barockfirma, die alle, ja, verrückter auch nicht sein könnten, denke ich. Was ich allerdings lustigerweise auch fand, also eine Sache, die mir generell an der zweiten Staffel aufgefallen ist, die jetzt da vielleicht ein bisschen offensichtlicher wird, ist, dass es auch manchmal so meinem Gefühl nach ein bisschen düsterer zugeht als bei Staffel 1. Also dass so zum Beispiel das Schicksal von Mr. Nine, also dem Typen mit Krone. Ich weiß gar nicht, wie sein...
Ach so, ja. Ja, ich kenne ihn auch nur Lord Krönchen. Genau. Ja. Auch ein ganz toller Moment, wo... irgendeiner von denen, Vivi dann fragt, warum trägt er denn eigentlich eine Krone? Und sie sagt einfach nur Kindheitstrauma.
Ja, genau.
Großartig. Ja. Wird auch nicht weiter kommentiert. Ja. Ah, okay.
Und er hat eigentlich ja auch einen tragischen Moment dann später, sozusagen. Also,
ja, wenn er sich opfert. Quasi,
genau,
ne?
Wo er sich opfert. Und das ist ja quasi kein Moment, der auf so eine große Erklärung hinausläuft, der einfach sagt, so, ah, das hat er schon durchgemacht und jetzt macht er das irgendwie so, sondern es ist einfach nur relativ harter Schlag irgendwie mit einer Figur, die eigentlich als Bösewicht angelegt ist, dann doch aber so ein
ja, so comichaft und genau. Dann ist man doch so ein bisschen betroffen, wenn er da so manisch, weinend, lachend irgendwie seinem Ende entgegenblickt.
Ja. Und dann quasi so kurz vor seinem Ableben nochmal so einen kurzen, errettenden Moment hat. Mhm. So, ja. Genau.
Genau, weil es halt hier in diesem Arc jetzt auch aufgeklärt wird, wer die mysteriöse Miss Wednesday ist.
Genau.
Sollten wir nochmal brechen. Wie stehst du denn zu Vivi? Nefeltari Vivi, Prinzessin von Alabaster.
Genau. Du meinst moralisch?
Moralisch?
Naja, also es kommt natürlich raus, dass ich Vivi gemeinsam mit wie heißt der nochmal?
Igaram,
ja. Genau, ja. Mit Igaram in die Barockfirma eingeschleust hat, um
herauszufinden, wer der Kopf ist der Barockfirma.
Genau. Und sie dadurch natürlich irgendwie auch zu zerbrechen, weil die Barockfirma ihr Königreich. Drum Island.
Alabaster. Es sind schon
so
viele Königreiche.
Alter. Okay, ihr Königreich Alabaster von innen heraus zerstört.
Genau, es steht vor einem Bürgerkrieg und die glauben, die Barockfirma hat das Ganze intrigiert.
Genau. Und das ist quasi der Twist, der dann rauskommt, dass sie natürlich nicht Teil der Barockfirma selbst ist, sondern eigentlich auf der guten Seite steht.
Mhm. So. Und das finde ich eigentlich so eine spannende Figur, weil durch sie lernen wir jetzt in der zweiten Staffel nochmal die Strohhutbande nochmal neu kennen, quasi in der zweiten Staffel. Weil sie halt so jetzt die Ahnungslose ist und die nicht kennt und erst so mit diesem tollen Humanismus von Ruffy irgendwie angesteckt werden muss.
Ja, es gibt irgendwie genau, also eigentlich, es passt genau auf das, was du gerade meintest, es gibt eigentlich so eine tolle Szene, wo sie erwartet, irgendwie verhört zu werden im Rumpf des Schiffes und Ruffy läuft quasi so ein bisschen vor ihr hin, stellt ihr alle möglichen Arten von Fragen, aber die Fragen sind auch alle so, ja, hast du Hunger? Und er kommt dann irgendwann auch darauf und ist so, ich will dich gar nicht verhören, ich versuche nur dich kennenzulernen. So, ja. Ne? Und so diese Momente gibt es dann quasi nochmal und das ist halt so ein Mechanismus, der nochmal zeigen soll, was die Strohhutbande im Innersten zusammenhält.
Genau, und mit Vivi bereisen sie dann auch gemeinsam die nächste Insel. Jurassic Park nenne ich's. Little Garden, eine prähistorische Insel mit Dinosauriern und Wikingerriesen. Ganz fantastisch.
Ja, super.
Das ist wieder sowas komplett anderes. Erst haben wir so Western-Vibes, jetzt haben wir hier so Dinos. Mhm. Und erstmal Ruffys Abenteuerdrang, sobald sie auf diese Insel kommen, ist so ansteckend und witzig, dass so alles, was er sieht, begeistert ihn. Also, oh, hast du das schon mal gesehen? Das ist eine Frucht. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Ja, das ist ein Farn. Hast du das schon mal gesehen? Und so, wenn dann plötzlich so Dinos auftauchen, das Erste, was er sagt, ich will einreiten. So.
Das fand ich auch ein super Moment tatsächlich. Also Das war für mich so ein, wie schön, dass sie quasi so mit den Figuren so spielen.
Ja.
Und so den Kern der Figuren da quasi einsetzen, um einfach nochmal so einen Gag loszulassen und seinen völlig überzogenen Drang, alles zu erkunden und alles zu sehen und blind auf das Abenteuer hin loszurennen, nochmal zu unterstützen. Ne?
Das gleiche halt auch mit Sanji und Zoro, deren Kabbelei oder ewige Fehde halt auch nochmal durch so einen T-Rex-Moment da zur Schau gestellt wird, indem sie beide irgendwie einen T-Rex töten und sich dann darüber streiten, wer ihm denn jetzt den Gnadenschuss verpasst hat. Ja. Und Zorro dann so, hier, guck mal, sein Bauch ist aufgeschlitzt, natürlich ist er daran gestorben. Und dann Sanji, na, aber guck mal hier, sein Genick ist gebrochen, er ist natürlich daran gestorben.
Ja.
Und jetzt gibt's T-Rex-Sashimi dann irgendwie zum Abendessen.
Ja, genau. Sind also quasi für die nächste Woche komplett versorgt.
Genau.
Und treffen aber ja quasi nicht, also die T-Rexe und die Riesendinosaurier sind ja nicht die größten Bewohner der Insel.
Genau, sondern Broggy und Dory.
Genau.
Die beiden Riesen aus Elbaf.
Die sich seit wie lang? Seit 100 Jahren quasi die Mütze einhauen, aber eigentlich gut befreundet sind. Also eigentlich sozusagen Kampfgefährten duellieren sich aber seit 100 Jahren einfach, um festzustellen, welcher von beiden der größere Krieger ist.
Genau.
Und das ist einfach, also das ist eine sehr, auch da toll umgesetzt, rührende Storyline und einfach kompletter Anime-Wahnsinn, auch hier hoch 10, finde ich. Also so wie die sich beiden sich dann quasi behaken in ihrem Duell.
Mhm.
Und was dann quasi auch weiter passiert. Denn soweit ich es im Kopf habe, ist ja quasi Little Garden quasi der erste Arc, der sich über mehr als eine Folge
Genau, das sind zwei Folgen, genau. Ich fand übrigens auch Lysop sehr, sehr stark in diesem Arc.
Stimmt,
also der ist so ein bisschen so das Herzstück von dem Arc.
Ja.
Weil er war für mich nicht so wirklich greifbar in der ersten Staffel. Also er war für mich immer so ein bisschen das schwächste Glied von den Strohpiraten. Aber hier ist er plötzlich aufgestiegen, dass ich jetzt wirklich weiß, ah, das ist Lysop.
Ja, soweit ich mich erinnern kann, war das für mich auch sehr, also es ist ja immer so quasi, dass man in der Anime-Vorlage, also Arcs gehen ja wirklich lang. So.
Ja, genau.
Und hier ist es ja dann also eine Folge und in der Anime-Vorlage, wer auch immer schon mal One Piece wieder neu angefangen hat, merkt, wie lang dieser Arc geht, wo Lysops gesamte Vorgeschichte quasi erzählt wird oder die gesamte Geschichte seines Leidens und so weiter und so fort. Und deswegen war er für mich auch, dass er die in Staffel 1 immer schon quasi in der Vorlage viel stärker als in der Staffel selbst. Und das ist tatsächlich auch irgendwie ein Moment, wo er dann zeigt, wie viel Herz er quasi hat und wie sehr die Bande
dass er auch Mut beweisen muss, obwohl er
ja
eigentlich dieser laufende, wandelnde Captain Blaubeer ist, der nur Seemannsgarn erzählt.
Ich finde, er ist so ein bisschen so der Sam, also der Herr der Ringe Sam.
Aber ein cooler.
ja, wahrscheinlich schon. Der One Piece Saga quasi, oder der One Piece Welt. So ein bisschen, genau.
Mit mehr Swag auf jeden Fall.
Das stimmt, ja.
Ja, das fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte mit den beiden Riesen. Und dann kommen natürlich halt auch wieder die große Baroque-Firma oder Works-Story kommt dann wieder da rein, weil auf dieser Insel dann natürlich auch ein Bösewicht von der Baroque-Firma erscheint, der Mr. Three.
Oh ja, also wir arbeiten uns quasi zu dem großen Anführer Mr. Zero nach oben.
Genau, weil je kleiner die Nummern werden, desto stärker sind die Gegner. Und jetzt sind wir schon bei der 3.
Genau. Jetzt sind wir bei der 3 und finde ich bei dem verstörendsten der ganzen Truppe. Mr. Three, auch toll gespielt von David Dastmalchian.
Mit so viel Liebe und Hingabe. Also du merkst einfach, der hat richtig Spaß daran, so eine Over-the-Top-Anime-Figur.
Ja. Also richtig super. Ja. Wie kann man den beschreiben? Also seine Superkraft ist
Wachs,
genau. Also er baut quasi ein Wachshaus, er wachst Leute ein, also entweder um sie irgendwo festzuhalten oder einfach um sie auf die wahrscheinlich grausamste Art und Weise sterben zu lassen. Also zu einem gewissen Zeitpunkt hatte dann quasi mehrere Mitglieder der Strohhutbande auf so einer komischen Torte versammelt, ja, die aus Wachs besteht und
sich dreht.
Genau, die sich dreht und von oben, also es ist jetzt schwer zu beschreiben, aber nimmt einfach mein Wort für bare Münze, von oben streut sich dann weiteres Wachs, sodass sie quasi langsam aber sicher im Wachs ersticken.
Mhm. Um zu einem großen Kunstwerk zu werden.
Genau, er ist nämlich Künstler.
Ja.
Wer hätte es gedacht?
Er hat so viele schöne Gemälde aus, ja, Wachs.
So ein bisschen, keine Ahnung, wie Lars von Trier's The House That Jack Built. So der Massenmörder und Künstler in einem.
Ganz genau. Und passend dazu natürlich auch seine Assistentin, die ja auch Malerin ist.
Genau.
Ja. Miss Golden Week.
Oh, die einfach auch. Also da fand ich wirklich, das ist so ein bisschen so der
Creepy Langstrumpf.
Ja, Creepy Langstrumpf ist super. Das ist aber so der düstere Kern dieser Staffel, weil da, also es gibt eine Szene, wo Miss Golden Week Ruffy
schwarze Farbe ins Gesicht malt.
Genau. Ja. Und er wird dadurch, was passiert bei der schwarzen Farbe nochmal? Er wird so
er
ganz,
verliert seinen
Traum.
Genau.
Ja.
Und sie zwingt ihn so quasi auszusprechen, ich werde niemals der König, ja, der Piraten, ja, ich, ja, werde niemals das One Piece, ja, finden. Und das, du siehst so, wie er innerlich dagegen ankämpft.
Ja. Und sie foltert ihn ja quasi damit, dass sie ihm sozusagen das, was ihn ausmacht, entreißt.
Ja.
Und ihn traurig oder wütend oder eben so zum wie kann man da sagen, Nihilisten macht.
Mhm.
Auch, also eine sehr starke Szene, aber halt auch so, das hat fast, also mit zusammen mit dieser Anime-Verrücktheit hat es fast so ein bisschen so morbide Tim Burton-Vibes dann zum Teil.
Ja,
so,
ja,
weil es auf einmal,
ja,
so tragisch und düster und schwarz wird.
Es ist halt so over the top, aber es funktioniert halt auch, weil man das mitfühlen kann, weil,
ja,
das halt so in Emotionen verankert ist.
Ja, das funktioniert super.
Und über einen müssen wir auf jeden Fall noch reden. Das große Highlight für mich, diese Folge, Mr. 13. Das ist so, ja, ein Charakter, wo man gedacht hätte, das ist was die Live-Action-Adaption definitiv streichen wird. Die würden, weil das zu teuer ist.
Ja.
Aber nein, er kommt vor, ein kleiner Seeotter im gepunkteten Schlafanzug mit Maschinengewehr auf einem fliegenden Geier.
Ja. Genau, Mr. 13 und Miss Friday, glaube ich.
Ich habe sie nicht nach ihrem Namen gefragt.
Genau, also die beiden sind quasi in der Barockfirma ja irgendwie ein Gespann, das in der englischen Version nur The Unluckies heißt. Ich weiß gar nicht, wie das im
Deutsch
ist.
Hießen sie, glaube ich, auch so.
Ja, okay. Ja. Die sozusagen eigentlich so die
Aufräumarbeiten.
Die Aufräumarbeiten in der Barockfirma erledigen sollen, nämlich alle, die irgendwie versagen oder die Barockfirma verraten, werden dann von den Unluckies gejagt und getötet. Und die begegnen uns dann quasi im Sinkflug gegen Sanji, der sozusagen dem Maschinengewehrfeuer von Mr. 13 dann irgendwie ausweichen muss. Und das ist eine super Szene. Also es ist, ja, einfach so.
Das ist kein großer dynamischer Kampf, er gegen Mr. 13. Das ist ja einfach nur so eine statische Einstellung.
Ja.
Die beiden im Hintergrund jagen sich so gegenseitig irgendwie durch den Raum und im Vordergrund siehst du halt nur so eine Teleschnecke, die gerade in der Warteschleife hängt und zu dieser Warteschleifenmusik leicht wirbt. Das ist einfach so köstlich, ja, dieser Moment.
Genau, also da haben sie sich so auch quasi komplett reingelehnt und gesagt, okay, wir spielen diesen Moment quasi so als so ein Scherz, als so ein,
ja,
Joke.
Ja.
So. Und das war auch die beste Entscheidung.
Ja. So, jetzt lassen wir aber Little Garden hinter uns, okay, und kommen zu dem größten Arc der Staffel. Der hat nämlich drei Folgen.
Mhm.
Der Drum Island Arc, der letzte und größte Arc. Genau, weil Nami schwer erkrankt nach ihrem Dschungelabenteuer, wollte ich kurz sagen. Genau, will die Crew jetzt im Winterkönigreich von Drum einen Arzt aufsuchen. Das Problem, der König namens Wabol, ist völlig durchgeknallt und hat alle Ärzte auf der Insel gefangen nehmen lassen. Das Volk leidet und die letzte verbliebene Ärztin, die sich versteckt halten soll, soll eine Hexe sein, die im Schloss auf dem hohen Berg des Königreichs residiert.
Genau.
Das ist die Ausgangssituation.
Ja. Genau. Das, was bedeutet, dass Ruffy und seine Getreuen jetzt erstmal einen riesigen Anstieg vorzunehmen haben, Beziehungsweise Ruffy mit Sanji dann zusammen.
Das ist auch einer der weirdesten Momente, wenn Sanji kurz abrutscht und Ruffy ihn auffängt mit seinem Kopf, den er plötzlich verlängert und dann mit seinen Zähnen greift. Und das war schon grenzwertig. Grenzwertig an Skurrilität, ja.
Genau, also die beiden müssen sich dann quasi nach oben begeben und diese Steilwand hochklettern auf der Suche nach Dr. Kurea, der einzig verbliebenen Ärztin, während alle anderen quasi unten bleiben. Zorro so ein bisschen entscheiden muss, was er eigentlich machen will. So. Mhm. Und,
ob er sich einem Widerstandskampf anschließen soll oder nicht.
Ja. Und Miss Wednesday oder Vivi, über die erfahren wir in der Folge eigentlich am meisten, weil.
Ja, das ist die Folge, die beginnt nämlich mit dieser Rückblende.
Genau,
einige Jahre zuvor.
Ja. Was ich auch toll fand. Also, was auch so sehr schön umgesetzt war. Weil das auch irgendwie so einen so ein bisschen rührt, weil man ja sieht, dass sie eigentlich unter einem sehr gerechten König aufgewachsen ist als Prinzessin von Alabasta und da dem Warpol, dem König von Drum begegnet ist, der einfach damals schon ein Scheusal war, ne? Ja. Also der irgendwie ihr dann eine Ohrfeige verpasst und sie zum Weinen bringt, auch mit Absicht, und sie zeigt sich quasi als Größe quasi, entschuldigt sich bei ihm, dass sie ihm im Weg gestanden hat. Und nimmt es quasi hin. Und das ist so ein, ich finde, da wächst quasi die Serie auch so über sich hinaus, weil es so ein, das ist quasi wie Star Wars, das über irgendwie die helle und die dunkle Seite der Macht spricht. So, es ist so, was willst du mit einem Moment anfangen? So, du könntest jetzt ausrasten und irgendwie einen Krieg vom Zaun brechen, du könntest es auch lassen. So, was machst du damit?
Sie ist halt sehr diplomatisch.
Genau.
Genau, und oben lernen wir dann erstmal Dr. Kurea kennen.
Genau.
Leider nicht von Wunschkandidatin Jamie Lee Curtis gespielt, aber dafür ganz fantastisch von Katie Sagal, die sich auf jeden Fall auskennt mit langlebigen Animationsserien, weil sie ist unter anderem natürlich bekannt als Turanga Leela aus Futurama, die sie seit 1999 schon spricht, immer noch. Und jetzt eine Hexe, nein, eine Ärztin mit aber einem Hexenlachen. Das Hexenlachen ist geil. Eine, Ärztin mit Alkoholsucht und Hexenlache.
Ja, bisschen verrückt auch. Also nicht nur ein bisschen vielleicht. Ja. Genau. Und als letzte übrig gebliebene Ärztin sich da quasi zurückgezogen hat.
Genau.
Und
die ist ja seit Jahren auf der Flucht schon.
Genau, die Strohhutpiraten dann quasi aufnimmt.
Aber wichtig ist natürlich ihr kleiner Assistent.
Ja. Tony Chopper.
Oh. Wir haben uns das Beste zum Schluss aufgehoben jetzt. Ne?
Toll. Also irgendwie konnte ich, nachdem ich die zweite Staffel jetzt gesehen habe, irgendwie auch verstehen, warum sie diesen Moment, wo sie ihm begegnen, dann nochmal quasi wie so ein Trailer irgendwann vorher veröffentlicht haben, weil das ein großartiger Moment ist und weil er auch eine der stärksten Figuren für mich darstellt, weil die Serie ihm auch Raum gibt, also auch seiner Hintergrundgeschichte Raum gibt. Und das ist so der emotionale Kernmoment der gesamten Staffel.
Ja. Die dann in der gebrochen. Folge 7 war das.
Folge 7,
ne?
Ja.
Oh. Seine Vorgeschichte.
Ja. Weil, also in Folge 6 sieht man ihn quasi noch gar nicht. Ich glaube, da wird er nur
am
angedeutet.
Ende, ja, am Ende.
Also am Ende ist dann der Enthüllungsmoment, ne?
Ja, oder genau.
Das
ist da, wo Sanji und Ruffy halbnackt und verschwitzt und eingeölt Chopper entdecken und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, wie süß!
Ja. Also sie kommen oben an, brechen zusammen, begegnen dann Chopper. Und dann wird in Folge 7 quasi erstmal Choppers Hintergrundgeschichte erzählt. Und da, die habe ich mir quasi nochmal angeschaut auch irgendwie, weil das für mich die stärkste Folge war. Und es gibt da Momente, über die ich, also da habe ich wirklich überlegt, ob ich das lieber weglassen soll, weil es mich so emotional gemacht hat. Also Choppers Hintergrund, Chopper ist ein Rentier, das irgendwann eine Teufelsfrucht gegessen hat, deswegen sprechen kann und auch deswegen quasi also eigentlich übermenschliche Kräfte besitzt.
Kann so ein bisschen die Form verändern, so ein bisschen mehr Rehen, ein bisschen weniger Rehen, ein bisschen mehr Menschen, alles möglich.
Ja.
Und deswegen halt ausgestoßen von der eigenen Art und von den Menschen.
Die ihn quasi mit Gewalt, mit Todesabsicht durch ganz Drum oder Drum jagen. Und er begegnet dann Dr. Hiriluk, also einem der weiteren Doktoren oder Ärzte, die auf Drum noch vorhanden sind.
Zwischen den beiden entwickelt sich einfach so eine herzliche Vater-Sohn-Chemie.
So eine tolle Geschichte. Also, weil er ihn quasi aufnimmt und dann gesund pflegt.
Genau. So der erste Mensch, der ihm Empathie entgegenbringt, der ihn nicht als Monster bezeichnet.
Und das ist einfach, also das ist eine also das muss man wirklich gesehen haben, um irgendwie nachzufühlen, weil es so toll gespielt ist, es ist so toll inszeniert. Also da ist auch der Look der Serie, übertrifft sich nochmal, finde ich. Also diese ganze Verfolgungsjagd im Schnee, wo sich quasi die beiden Ärzte auch nochmal treffen, also er und Dr. Correa. Und die nochmal irgendwie auch klar wird, dass die beiden sich überhaupt nicht ausstehen können. Mhm. Ne?
Alter Quacksalber.
Ja, genau so. Gierige Hexe. Und dann aber halt so die Beziehung zwischen dem Arzt und Tony Chopper ist so toll. Und
dafür,
so
dass es eine CGI-Figur ist, es ist sehr gut umgesetzt.
Die auch super aussieht nebenbei. Ja. Ne?
Also so flauschig.
Ja. Also jetzt nicht fotorealistisch, aber es ist genau in dem Look, den, finde ich, halt diese Figur haben muss, ist super umgesetzt.
Ja.
Ganz toll.
Bis auf die, es gibt noch eine Live-Action-Form, da fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die etwas kämpferische Version von Chopper.
Ja, das stimmt leider ein bisschen. Also,
weil man merkt halt so, das eine ist CGI, das andere ist ein Typ im Kostüm. Mhm. Und wäre vielleicht der Typ im Kostüm ein bisschen mehr CGI im Gesicht, wäre nicht der Unterschied so stark.
Ja.
Aber trotzdem finde ich es super.
Also stimmt, ja. Ich muss sagen, in dem Moment habe ich auch so ein bisschen gedacht, so, I don't know. Aber ich hoffe einfach, also
man kann es verzeihen.
Ja, genau.
Es ist Tony Chopper.
Vielleicht wird er auch noch ein bisschen so fein justiert irgendwie
bestimmt.
So im Verlauf. Mal schauen.
Ich fand einfach generell diesen Arc, wenn man jetzt den gesamten Arc betrachtet, sehr interessant halt, weil er halt auch sehr politisch ist. So, was macht einen guten König aus? Das hattest du schon gesagt, wo Vivi auch ihren Vater zitiert, ein König ist nur ein Mann mit einer Krone. Das Einzige, was beständig ist, ist das Reich.
Ja.
Das fand ich sehr schön. Oder halt auch, was so Hoffnung angeht. So, was passiert mit Menschen, wenn sie ihre Hoffnung verlieren? Dann werden sie vom Hass angeleitet plötzlich.
Ja.
Und dafür steckte sehr, sehr viel drin, fand ich sehr, sehr schön.
Ja, das war toll. Also man erfährt lustigerweise auch viel über Dr. Correa, weil sie ist ja so eine absolute Zynikerin quasi. Und es gibt einen Moment, wo sie Chopper dann quasi anherrscht und sagt so, also so dieser ganze Quatsch mit Hoffnung und bla bla bla, alles überhaupt nichts wert, wenn du nicht weißt, was du tust als Arzt. So. Also wenn du nicht die Kapazität hast, Leuten zu helfen, dann bringt es dir herzlich wenig, irgendwie so auf das Beste zu hoffen und auf das Gute im Menschen zu glauben. Das ist nämlich alles Quatsch. Was natürlich dann wieder so ein Gegengewicht dazu darstellt, wie Tony Chopper und Hiluluk heißt der, glaube ich, ne? Also der Arzt.
Ich sag, es ist auch wieder Hiriluk. Auf Deutsch und es, auf Englisch ist wieder unterschiedlich.
Schwierig.
Ne? Hiriluk.
Hiriluk. Genau, wofür die beiden stehen. Aber ja, also allein diese Szene, wo Dr. Hiriluk Chopper wegschickt, weil er nicht sehen möchte, wie er selbst an einer unheilbaren Krankheit stirbt, ist so herzzerreißend. Aber ja.
Da kommt ein herzzerreißender Moment auf den anderen, wenn er sagt, hey, ich habe ihn geheilt, weil das Piratensymbol steht doch für Hoffnung. Und nein, es steht für, dieser Pilz war tödlich. Oder wenn er dann halt auch Dalton, der von den Palastwachen, darum bittet, hier kommt gleich ein Monster vorbei, bitte töte ihn nicht, er ist mein Sohn.
Ja.
Das war so. Jedes Mal, er ist dreimal geguckt jetzt die Szene und jedes Mal.
Das kommt wirklich Schlag auf Schlag.
Er ist mein Sohn.
War das für dich auch, war das für dich auch so ein Höhepunkt oder war das so?
Ja. Das war bisher der emotionalste Moment der ganzen Serie für mich. auch danach die letzte Folge, da haben wir nochmal diesen großen Endkampf. Generell muss ich sagen, das Schloss von Wapol, das ist eines der schönsten Sets irgendwie in der Serie bisher, fand ich, weil die so viele tolle, verspielte Details hat. Es gibt so lustige Gemälde im Hintergrund. Es gibt eine Nashorn-Känguru-Statue, so ein Nashorn, was ein kleines Nashorn in so einem Beutel trägt. Es gibt ein Schnabelschaf im Hintergrund. Es gibt so viel zu entdecken irgendwie in diesem Schloss. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, die Hälfte habe ich auch gar nicht mehr mitbekommen, aber es war so...
Weil die Tränen schon das Gesicht verquollen haben.
Die Tränen von Folge 7 war doch immer noch im Gesicht vorhanden. Ne, ist also, da zeigt sich auch mal wieder, wie sehr die Macher da in die Tiefe gegangen sind mit der Ausstattung und allem. Also, wie sehr so die Detailverliebtheit quasi nicht nur das Bild quasi im Vordergrund ausstattet, sondern wirklich auch so ein bisschen so ein, vielleicht sieht man es, vielleicht nicht, ist uns aber auch egal. Hauptsache, es ist schön ausgestattet und es ist mehr vorhanden, als du sehen kannst auf den ersten Blick, sozusagen. Mhm, ja. Also es gibt einfach so einen größeren Reichtum.
Das trifft ja auf die ganze Serie auch zu. Das Worldbuilding, diese Welt, du spürst immer, die ist immer größer als diesen Ausschnitt, den du gerade siehst.
Ja. Und das muss ich sagen, das ging mir bei Staffel 1 noch so ein bisschen anders. Mhm. Also ich finde, das ist eine der größten Stärken der Serie jetzt, dass sie das so ein bisschen verbessert hat. Ja.
Deswegen kommen wir jetzt zu einem Gesamteindruck nochmal von der Staffel. Was waren denn unsere Highlights? Fangen wir mal mit dem Positiven an. Willst du nochmal zusammenfassen?
Ja, also ich glaube, wenn ich ganz geradlinig drauf zugehe, so meine Highlights waren auf jeden Fall der Kampf in Folge 3.
Definitiv.
Und also die gesamte Folge 7. Mhm. So. Also das eine natürlich einfach so, ist perfekt inszenierte Action. Das andere ist einfach ein großes Drama, von dem ich gar nicht so erwartet hatte. So, ne? Also ich dachte so ein bisschen so, ja. So, ich kenne die Figuren alle, so, das wird sicherlich auch irgendwie auf die Tränendrüse drücken und dann hat es mich irgendwie voll erwischt, weil so viele Dinge, die toll sind, an der Serie auch zusammengespielt haben. Also die richtigen Darsteller gecastet, die genau die richtigen Emotionen ansprechen und das alles in so einem Korsett von wirklich tollen, wunderschönen Sets, tolle Ausstattung, tollen Kostümen. Da passt vom Look her, finde ich, einfach alles. Und es gibt einfach auch mehr so eine Präzision, was das Ganze angeht. Also, wie ich gerade meinte, so bei Staffel 1 hatte ich das noch nicht so sehr, aber hier, finde ich, hat sich die Serie einerseits so in diesen Look viel mehr reingelehnt. Also das, was du jetzt auch ein paar Mal so als Anime-Wahnsinn eigentlich beschrieben hast, so das ist so.
Sie schämt sich nicht mehr davor, auch einfach mal so über die Stränge zu schlagen. Ne?
Genau.
Und halt auch der Cast macht das mit. Das ist halt auch das.
Und andererseits, zum Beispiel, also was man zum Beispiel sehen kann in dieser einen Szene, die ich angesprochen hatte, so die Verfolgungsjagd im Schnee, wo man einfach so ein ganz... Also so eine Schönheit in der Inszenierung hat, die man auch in anderen Serien sehen würde, die jetzt nicht so crazy sind. Also einfach, weil es sieht so gut aus. Es sieht top aus.
Es gibt so viele tolle Bilder, so auch in der letzten Folge, wenn dann die Strohhutbande in so einem Schlitten irgendwie quasi diesen Berg runter schlittern, während im Hintergrund gerade ein Vollmond ist. Das sieht so toll aus.
Ja, toll gemacht. Genau, also ich glaube, deswegen... Folge 3, Folge 7 waren meine großen Highlights und was quasi ein bisschen abstrakter einfach für mich die großen Stärken waren eben dieses Gefühl, das in Staffel 1 schon stark war, also die Liebe zur Vorlage bei Darstellern und bei den Machern, aber jetzt auch noch viel mehr der Look.
Mhm. Und sonst einfach von allem mehr. Es gab mehr Action, es gab mehr Herz, gab mehr Witz.
Es gab mehr Witz, genau, ja. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Also es gibt einfach so viele lustige, also einfach so viele verrückte Momente, aber irgendwie auch so einfach kurze Dialog-Jokes, die man da so mitnehmen kann. Ne? Also irgendwie so von wegen, es gibt irgendwie diesen einen Moment, wo in der dritten Folge Zorro dann quasi auf Mr. Nine trifft und er ihm quasi erklären will, so von wegen, ja, du bist jetzt in unsere Falle getappt, die ganze Insel gehört der Barockfirma, wir haben jetzt hier 100 Agenten, die gegen dich antreten werden, das wirst du auf jeden Fall verlieren. Und Zorro nimmt es quasi vorweg und sagt so, ja, okay, das ist euer Plan, alles klar. Und dann heißt es irgendwie noch so, ja, und außerdem klauen wir den Piraten ihre gesamte Beute. Und Zorro hat dann irgendwie nur noch sowas von wegen, ja, und dann investiert ihr sie in neue Kostüme und
ja,
spricht damit quasi so ein bisschen so aus, was sich wahrscheinlich jeder Zuschauer gedacht hat, weil alle halt so in diesen blumigen Farben ausstaffiert sind und bla bla bla. Und das ist so ein, von solchen Momenten gibt es halt irgendwie Tausende.
Ja.
Einfach so ein bisschen selbstironisch auch irgendwie so mit Pfiff so ein kurzer Moment losgelassen wird, das ist super.
Auch generell fand ich das Pacing dieser Staffel irgendwie viel besser. Mhm. Generell auch diese Arc-Struktur war präsenter. Also es wirkte schon so wie 5 eigentlich Minifilme, finde ich, die Staffel. Mhm. Und dadurch wirkt es halt auch epischer, dass du dieses Entdeckergefühl hast, wenn du jede Folge oder alle 2 Folgen plötzlich eine neue Insel mit ganz anderen Vibes hast, mit einer auch anderen Inszenierung teilweise. Und das war halt so eine visuelle und auch erzählerische Varianz in diesen Einzelgeschichten, was ich wirklich sehr, sehr cool fand. Auch diesen Anime-Wahnsinn finde ich immer davon gerne mehr.
Ja.
Wir hatten ja allein dadurch, dass wir halt 10 neue Teufelsfrucht Esser, wollte ich sagen. Kräfte, Besitzer, Teufelsfrucht, ja. Besitzer, wie nennt man sie denn überhaupt?
Ja, gute Frage.
Teufelsfrucht, Kraftbesitzer.
Teufelsfrüchtchen.
Die Teufelsfrüchtchen. Genau, jetzt in der ersten Staffel waren es ja 2, also Ruffy und Buggy. Und jetzt haben wir 12 insgesamt schon Leute mit Teufelsfruchtkräften. Total krass. Und halt auch, dass es halt mehr CGI-Charaktere und auch mehr CGI-Effekte gibt, sah es trotzdem richtig gut aus, diese Staffel. Also sie wirkte teurer auf jeden Fall als die erste Staffel.
Ja. Man muss ja eigentlich den Machern auch wirklich so die Bewunderung aussprechen, dass sie eine Sprache gefunden haben, wie man den Stil der Vorlage also in eine Realfilmform gießt. So, ne?
Ja.
Weil das wäre für mich jetzt nicht intuitiv. Also ich glaube, andere Leute würden da irgendwie vielleicht anders rangehen und das Ganze viel künstlicher machen oder halt irgendwie viel ernsthafter, keine Ahnung. Aber sie haben den perfekten Mittelweg dafür gefunden.
Ja, und die Serie ist auch ein bisschen horniger geworden in der 2. Staffel. Also ich habe nichts dagegen, dass man einfach jetzt, gefühlt jeder 2. Pirat läuft da mit nacktem Oberkörper rum und Waschbrettbauch.
Stimmt.
Es ist schon etwas sexualisierter jetzt.
Ja.
Was ja so ein kompletter Gegenpol ist eigentlich so zu, was man halt auch Animes immer vorwirft, dass so Frauen sexualisiert werden, so die Oberweiten von Frauen, die ja auch zum Beispiel Namis Oberweite wächst ja auch im Laufe von One Piece immer, wird ja immer größer.
Ja.
Und hier hast du halt das so gar nicht, so die Frauen werden nicht übersexualisiert irgendwie dargestellt, aber dafür die Männer.
Ja, stimmt. Ja, man hat so ein paar Momente, wo man irgendwie dann schon merkt, wie viel der eine oder andere dann trainiert hat für die
haben ja extra trainiert für diese eine Szene.
Manchmal auch Leute, die, wo man das nicht so richtig erwartet, so, ne? Also der Darsteller von Dr. Hiriluk ist
Stimmt.
auch erstaunlich muskulös.
Ja.
Und da dachte ich auch so, okay.
Und Smoker sowieso. Smoking hot.
In der Tat, ja.
Genau. Gab es sonst noch irgendwie eine Figur, irgendwie noch so ein Standout, abgesehen jetzt von Chopper, die du noch erwähnen möchtest? Ich weiß, du warst großer Fan von Arlong in der ersten Staffel. Gab es da irgendeinen Bösewicht, der da überhaupt für dich dran gekommen ist, diese Staffel?
Tatsächlich nicht so sehr, aber ich glaube, das lag auch in der Struktur. Also wenn du irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht wie viel, 5, 6, 7 Bösewichte hast, dann ist das natürlich was anderes als quasi die 2 oder 3, die man in Staffel 1 hatte. Aber welchen ich, wie gesagt, toll fand, war David Astmalchian als Mr. Three. So, weil der irgendwie so dieses, also seine Bösartigkeit geht über so einen reinen Karikaturaspekt irgendwie hinaus. So, das wird so die Grausamkeit schimmert da quasi durch. So, die verlässt sozusagen so ein bisschen so die überdrehten Anime-Gefilde und du merkst so richtig so, oh, das ist irgendwie ein bisschen eklig, so, was er da gerade macht.
Ja.
Und das, ja, da würde ich schon sagen, das kommt durch die Inszenierung, aber vor allem auch durch das Markieren selbst. Ja.
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es jetzt auch nur so ein Teilstück ist. So die wahren Bösewichte, großen Bösewichte kommen ja jetzt erst noch.
Ja.
man kann ja eigentlich Miss Aushandler auch mit noch zu den Bösewichten zählen.
Stimmt.
Ich fand sie auch sehr, sehr cool dargestellt. Auch wenn sie nicht so viele Auftritte hat, mag ich so dieses Enigmatische von ihr. Du weißt nie, auf welcher Seite steht sie jetzt eigentlich. Warum will sie denen jetzt helfen oder will sie die töten? Und man weiß nicht so ganz, was ist jetzt so ihr wahres Ziel.
Ja.
Das fand ich schon sehr cool.
Ja, da bin ich auch echt gespannt, wie sie quasi den Twist, der da...
Wie sie die Kurve kriegt.
Ja, genau. Der da auf uns zukommt, wie sie den dann machen.
So, So, gab es sonst noch Kritikpunkte?
Nein,
gut, dann machen wir Schluss.
Tatsächlich habe ich nur einen, der mir jetzt gerade einfällt, und das ist kein großer Kritikpunkt. Ich fand so ein bisschen das Finale etwas gehetzt. In einer gewissen Art und Weise, weil dann quasi alles so ein bisschen verbunden werden musste innerhalb der letzten Folge und dadurch geht so ein bisschen was von dem Charme irgendwie flöten, aber ehrlich gesagt auch nicht viel. Mhm. Also ich fand gerade so ein bisschen so der Endkampf gegen Warpol hätte noch ein bisschen intensiver, noch ein bisschen bombastischer sein können, schätze ich mal, für alles, was quasi davor kam.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt, ich gebe auch ein bisschen zu, das ist vielleicht so eine Dramaturgie, die man aus anderen Serien übernimmt, die quasi sich so ein bisschen das Pulver für das große Finale aufsparen. Und hier in dem Fall wurde einfach ja vorher so viel Pulver verschossen, weil einfach so eine Verrücktheit da in jeder einzelnen Folge, fast in jeder Minute irgendwie vorkommt, dass das vielleicht auch nicht unbedingt notwendig ist.
Ja. Das größte Problem der Serie ist ein ganz anderes. Das ist immer noch, das ist überhaupt die Vorlage. Das bleibt halt auch immer in Staffel 2 noch bestehen, dass die Live-Action-Adaption einfach eine zu große Vorlage hat. Und einerseits finde ich das super, dass das Pacing jetzt so ein bisschen gediegener ist und sie halt nicht so komplett durchhetzen wie in der ersten Staffel, weil hier sie wesentlich weniger jetzt Kapitel oder Folgen vom Anime genommen haben, die sie adaptiert haben. Und hätten sie jetzt zum Beispiel die komplette Alabaster-Saga verfilmt, weiß ich nicht, wie das gewirkt hätte in 8 Folgen. Das wäre mega gehetzt gewesen. Aber dadurch braucht man halt noch länger, um es zu adaptieren.
Ja.
Natürlich kann die Serie jetzt so einen großen Arc pro Staffel adaptieren jetzt in Zukunft. Zum Beispiel dann Alabaster jetzt in Staffel 3 oder Skypiea in Staffel 4 und dann Water 7 in Staffel 5 und so weiter. Aber trotzdem wären wir dann immer noch, es ist immer noch so ein kleiner Teil nur von der Vorlage. Wir sind dann noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Also die Serie muss dann ja irgendwie 15, 16 Staffeln lang sein am Ende. Das glaube ich nicht, dass wir jemals diese Serie komplett als Live-Action-Version sehen, die komplette Geschichte von One Piece.
Ja, auf keinen Fall.
Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll das aber auch gar nicht das Ziel der Serie sein. Was fand ich sehr interessant, dass die Story komplett adaptiert werden soll, sondern nur bis zu einem gewissen Punkt. Das hat jetzt Mark Kenyu, der Zorro-Darsteller, auch in einem Interview verraten kürzlich, dass Eiichiro Oda, der Mangaka, der Schöpfer von One Piece, dem Cast auch schon seinen Plan mitgeteilt hat, bis zu welchem Punkt er die Serie bringen möchte eigentlich und was das Ende sein würde. Was das ist, haben sie natürlich nicht verraten, aber es gibt anscheinend schon so einen Punkt, worauf die Serie irgendwie hinarbeitet.
Hast du eine Idee, was der Punkt sein könnte?
Wahrscheinlich der Timeskip.
Ja, vielleicht. Aber das wäre auch schon eine Menge. So.
Aber es wäre einfach auch schon schade, uns diesem Summit War, diesen Marineford-Arc, den uns vorzuenthalten, weil das ist ja so der emotional niederschmetterndste Moment, glaube ich, in ganz One Piece. Ist auch ein blödes Ende für die Serie wahrscheinlich, wenn sie mit dem größten Verlust endet. Aber ich glaube, das ist halt einfach schon auch so ein großer Action-Höhepunkt.
Wahrscheinlich, ja. Also, gute Frage, ehrlich gesagt. Mich wundert es tatsächlich ein bisschen, dass er da quasi vorgegeben hat, dass er eigentlich so einen konkreten Plan hatte, bis wohin es gehen soll. Ich hätte eigentlich eher vermutet, das läuft jetzt einfach so lange, wie es halt läuft und solange es erfolgreich ist. Und
ich glaube aber halt auch für den Cast ist das gut, irgendwie eine Gewissheit zu haben, muss ich jetzt diese Rolle 40 Jahre spielen oder gibt es irgendwie doch einen Plan?
Ja, also ich denke gerade für den Cast muss es einfach irgendwie einen möglichen Endpunkt geben.
Und dann kommt einfach nur so ein 5-Minuten-Epilog und dann fanden sie das One Piece.
Genau.
Alles, was danach geschah, in so einer ganz schnellen Montage.
So, und das One Piece ist kein Goldschatz, sondern die Freundschaft.
Genau, er ändert einfach auch komplett die Story irgendwann. Naja. Ist halt blöd für eine Serie, die One Piece heißt, wenn es am Ende kein One Piece gibt. Aber ja. Okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, mein Fazit ist, dass die Serie, die zweite Staffel viel besser war als die erste.
Ja.
In vielen Punkten hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und halt auch etwas, was ich immer seltener bei Netflix finde, so eine Serie, die richtig Spaß macht. Mhm. Gerade oder mir so ein Grinsen ins Gesicht zaubern kann, mich mitfiebern, mitlachen, mitweinen lassen kann, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf gerade so viele düstere und durchschnittliche Crime-Dramen und Thriller-Serien, weil Netflix halt sich auch immer mehr von Fantasy verabschiedet halt in den letzten Jahren.
Ja.
Bin ich sehr froh, dass es diese Serie noch gibt.
Was gab es denn zuletzt für Fantasy-Serien, die alle rausgeflogen sind zum Beispiel?
Rausgeflogen weiß ich nicht. Also es gibt aktuell noch vier. Mhm. Also es gibt noch One Piece, es gibt Wednesday, es gibt The Witcher, die endet dieses Jahr. Mhm. Und es gibt Avatar, der Herr der Elemente, die endet nächstes Jahr.
Ja.
Das sind nur noch zwei.
Ja, und Thriller-Serien übernehmen quasi alles.
Ja.
Also wie man halt auch immer sieht, so an...
Also es gibt halt auch kein Stranger Things mehr. Ich hoffe natürlich, dass One Piece vielleicht so ein bisschen die Stellung von Stranger Things einnehmen könnte bei Netflix.
Könnte schon sein, ja. Also ganz so von den Zahlen her so groß ist es natürlich noch nicht, aber es... ist auf einem guten Weg dahin. Man wird irgendwie so ein bisschen sehen müssen, denke ich. Also wie quasi die Anime-Crowd ist ja schon irgendwie ein starker Startpunkt für den großen Erfolg. Aber natürlich hat irgendwie Stranger Things ein paar Bereiche, wo ich so denken würde, okay, das ist noch mehr so... Also es ist quasi noch mehr so ein Look, es ist irgendwie so ein Gefühl, das ist so 80er Jahre Sci-Fi, was sich vielleicht so ein bisschen an eine größere Masse vermitteln lässt, als jetzt quasi das Anime-Gefühl, wo viele vielleicht denken, okay, ich muss erstmal überhaupt Manga- und Anime-Fan sein, um mir das jetzt irgendwie anzuschauen. Mhm. Aber da finde ich es zum Beispiel irgendwie auch sehr gut, dass die Serie mittlerweile so ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, sozusagen, okay, wir sind nicht nur eine Adaption, sondern Leute warten auch auf uns, Leute warten auch auf die One Piece Serie auf Netflix und freuen sich darauf, was wir mit den Figuren machen.
Und ich warte jetzt auf jeden Fall auf Staffel 3. Da gebe ich noch ganz kurz den Ausblick zum Ende, dann sind wir gleich durch. Genau, also am Ende der zweiten Staffel versprechen die Strohhüte natürlich Prinzessin Vivi, ihr Königreich Alabaster zu retten. Und es wird natürlich, gibt noch einige Enthüllungen in der letzten Szene. Mr. Zero wird uns endlich gezeigt, der aber eigentlich Crocodile heißt. Genau, und man sieht seinen Steckbrief mit einem ausgesetzten Kopfgeld. Was das bedeutet, dass... soll Staffel 3 euch erklären, das will ich glaube ich noch nicht spoilern. Genau, und dass Miss All Sunday Nico Robin heißt, die auch einen Steckbrief hat. Genau, und es gibt noch eine Enthüllung. Dr. Korea erwähnt halt auch die Parallelen zwischen Ruffy und Gold Roger. Der, ich fand das witzig, dass das jetzt hier so ein großer Twist war. Ich habe immer dachte, das ist so Common Knowledge, dass er Goldie Roger heißt. Yeah. Aber hier ist es jetzt der große Twist. Mhm. Hieß nicht Gold Roger, sondern Goldie Roger. Genau wie Monkey D. Ruffy. Und erwähnt dann halt auch den Willen des D., der weiterlebt in Ruffy. Genau, das ist so ein etwas abstrakt, aber so wie ich das verstanden habe, ist das so im Kosmos von One Piece. Menschen mit einem D-Initial im Namen, die spielen eine besonders schicksalhafte Rolle im Weltgeschehen und werden auch von der Weltregierung gefürchtet. Und da gehört auch Ruffy dazu. Da gibt es bestimmt noch irgendwann am Ende von Oda eine Erklärung, was das D bedeutet. Vielleicht sind das doch irgendwelche Götter oder so.
Ja, genau.
Wir werden es noch erfahren. Ich fand es übrigens ganz witzig, die Serie versucht so ein bisschen, also wenn man nur die Serie schaut und die Vorlage nicht kennt, versucht sie das Publikum ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken und lässt so ein bisschen offen, ob Ruffy nicht sogar der Sohn von Goldie Roger sein könnte. Hm. Weil zu Beginn der Staffel gibt es diesen einen Flashback mit Gold Roger in der Zelle, wo er Garb darum, Monkey D. Garb, darum bittet, dass er sich um seinen Sohn kümmert.
Mhm.
Und wir wissen natürlich, dass Ruffy... unter Garb groß geworden ist.
Ja, genau. Man könnte es also annehmen.
Man könnte es annehmen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wer Ruffys tatsächlicher Vater ist, das will ich hier nicht spoilern, aber den haben wir auch schon in der Staffel gesehen. Und das Kind von Gold Roger wird auch noch irgendwann eine Rolle spielen.
Oh ja.
Vielleicht in Staffel 3. Mal schauen. Genau, und jetzt in Staffel 3 geht es natürlich erstmal in das Wüstenreich Alabaster. Das steht im Zentrum und die ganzen Intrigen um die Barockfirma hinter diesem brodelnden Bürgerkrieg. Darum geht es dann in der dritten Staffel. Und der große Unterschied zu Staffel 3 ist aber, dass sie nur einen großen Arc erzählt. Der Alabaster-Arc. also diese visuelle und erzählische Varianz von diesen kleineren Arcs, die wir jetzt hatten in der ersten und der zweiten Staffel, die wird man, glaube ich, ein bisschen vermissen in der dritten Staffel, weil die etwas linearer wird. So ein größeres, episches Narrativ innerhalb einer Staffel, die sie dann erzählt. Bin ich gespannt, wie das wirkt, weil sich die Serie auf jeden Fall dadurch verändert, dass sie nicht mehr so kapitelartig ist. Der Alabaster-Arc zählt, glaube ich, auch zu einem der beliebtesten Arcs. Von daher, glaube ich, kann das gut wirken. Ja, ja. Vor allem halt mit, es gibt viele intensive Kämpfe und komplexe politische Themen wieder. Da bin ich schon sehr gespannt. Die gilt ja auch als Wendepunkt für gesamt One Piece, wo sich die Erzählweise hin zu epischeren Arcs hin entwickelt hat. Und da kommen wir dann halt an und lernen viele neue Figuren, neue Barock-Agenten wie Mr. One und Mr. Two kennen. Oder halt auch einen gewissen Porngas D. Ace, gespielt von Xolomadorenya heißt er, aus Blue Beetle. Nee, wie hieß der Film? Hieß der Blue Beetle?
Ich weiß
es nicht. Aus Cobra Kai auf jeden Fall. Der aus Cobra Kai. Genau. Der spielt auch eine Rolle in der dritten Staffel. Genau, die Dreharbeiten, die laufen in Südafrika gerade bis Juni noch. Also ich denke mal, es ist schon realistisch, dass die Staffel nächstes Jahr kommen könnte im Herbst.
Ja, hoffen wir es mal, ja.
Wenn nicht, bin ich sauer. Ich brauche jetzt One Piece Nachschub sofort.
Ja, auf jeden Fall. Also bitte nicht wieder so lange warten bis wie für Staffel 2, weil das so quasi das Gefühl, das ich jetzt gerade für Staffel 2 entwickelt habe, das möchte ich eigentlich
jährlich.
Ja, schon. Das möchte ich nicht so lange mit mir rumtragen müssen, bis es dann wieder fortgesetzt wird.
Ja. Gut, damit sind wir an einem Ende angekommen. Vielen lieben Dank, Jan-Felix, für die große One-Piece-Liebe.
Sehr gern.
Genau, und natürlich auch euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und damit sage ich, habt noch einen fantastischen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.